Ja, für die letzten zwei Wochen habe ich etwas Besonderes erlebt mit Gott. Es könnte sein, dass weil Ginny in Kasachstan ist, bin ich mehr zum Gott gegangen und einfach für Hilfe gebetet und habe etwas Neues erlebt. Weiß ich nicht, oder es ist einfach, dass der Herr tut etwas in dieser Zeit. Und so diese Predigt kommt raus von was ich erlebt hat. Und mein Herz in dieser Zeit. Und es fängt an, wenn ich Nehemia gelesen hat. Und ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen das zweimal gelesen, zumindest, und auch ein bisschen mehr studiert, tiefer reingegangen. Und mit Nehemia irgendwas passiert ist, wo mein Herz einfach brennt, wenn ich das gelesen hat. Und die nächste Predigen, das ich mache, werde ich das machen über Nehemia und so eine Art eine Predigreihe von Nehemia machen, bis ich irgendwann fertig bin. Weiß ich nicht, ist es nicht ganz durchgeplant. Einfach, dass ich weiß, okay, da gibt's viele gute Sachen drin. Gibt's viele gute Sachen in der Bibel, oder? Oh ja, deshalb lest die Bibel. Amen. Es ist interessant, wenn wir die Bibel lesen, irgendwie haben wir so eine Begegnung mit Gott. Das ist, was bei mir passiert ist. In der Bibel, wenn ich die Bibel gelesen hat, alle sagen, ich will die Stimme Gottes hören, ich will etwas von Gott hören, aber die Bibel bleibt immer zu. Wie geht das? Hören kommt durch das Wort Gottes. Amen. Fange ich gut an oder sind wir einfach ein bisschen... Okay, hören kommt durch das Wort Gottes. Leute, lest eure Bibel, bitte. Lest eure Bibel. Als Familie, als Ehepaar, als für dein selber. Und ja, so zum Nehemia. Wir wissen schon, dass der Thema von Nehemia ist, dieser Wiederaufbau der Mauer Jerusalem ist. Diese Mauer in Jerusalem war zerbrochen, es war kaputt, es war total nichts da. Auch die Toren waren auch weg, gebrannt und alles. Und das war ein Stand für in Jerusalem und für die Israeliten in dieser Zeit. Das war etwas Krasses. Weil Jerusalem war das geistliche und nationale Symbol des jüdischen Volkes, das für seine Vergangenheit, seine Einheit und seine Hoffnung auf Rückkehr und Erlösung stand. Sie war in dieser Zeit überall die Welt. Ein paar war in Babylonien, ein paar war einfach überall die Welt. Sie war nicht die Länder wie vorher. Mit König David und Salomon. Es kommt dann später in diese Geschichte. Seid ihr mit mir? Später in diese Geschichte, dass sie waren einfach weggebracht, wie Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ja, gut. Und dann auch hier Nehemia war auch jemand, der weg war. Und hier der Tempel. Wird zerstört, die Mauern, die Toren werden zerstört. Das bedeutet, dass die Stadt nicht wieder aufgebaut werden könnte, ohne Gefahr zu laufen, erneut zerstört zu werden. Ohne eine Mauer ist alles unsicher in dieser Stadt, in dieser Zeit. In dieser Zeit ohne eine Mauer. Eine Mauer bedeutet vieles. Und deshalb ist es politisch und auch geistlich eine große Geschichte, was passiert in Nehemia. Wir müssen das verstehen. Lass uns anfangen mit PowerPoint, bitte. Seid wachsam und beten. Nehemia 1, 2 bis 4. Hier fangen wir an. Da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder, und einige Männer aus Juda. Ich erkündigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten, und fragte nach Jerusalem. Sie antworteten mir, die Leute, die in die Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Du siehst, wie die Einfluss, wenn wir das lesen, wir sehen die Einfluss von dieser Nachricht, dass es hat auf Nehemia. Es war so ein, das ist eine Bedrängnis, das ist eine Not. Die Leute leben in Not. Warum? Kein Mauer. Kein Schutz. Und das ist etwas ganz interessant. Heute möchte ich mit diesem geistlichen Klima in Deutschland vergleichen. Wie sieht Deutschland aus? Wie sieht Bielefeld aus? Wie sieht eure Familie aus? Wie sieht die Gemeinden aus? Ist es, dass wir in großer Not und Bedrängnis leben? Dass die Mauern sind einfach kaputt? Nicht mehr da? Sind wir in einem Stand, wo, hey, alles ist zerbrochen? Schau mal, ihr kennt das besser. Die Geschichte von Deutschland ist sehr reich in des Glaubens. Ein paar Jahre vorher haben wir die 500. Jubiläum von Reformation gefeiert, oder? Und wir haben auch diese Mülheim-Erweckung gehabt hier in Deutschland in 1900, was war das, 7 oder so, Anfang 1900. Wir haben so ein reicher geistlicher Segen auf dieses Land. Aber wo stehen wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Sind die Mauern einfach zerbrochen? Sind die Stadt einfach weg? Sind wir einfach in dieser Stand einfach von Bedarf und Not im Geist? Überleg mal. Ich habe eine Statistik gesehen. Ich habe etwas gelesen. Und es ist von operationworld.org. Der Rückgang des Christentums in Deutschland hält auch im 21. Jahrhundert fort. So in 1960 war Westdeutschland zu 97% christlich. Aber heute sind es weniger als 53% und dieser Prozentsatz sinkt jedes Jahr. Sagt es etwas? Normalerweise, das Evangelium, das Feuer Gottes verbreitet sich. Aber irgendwie in Deutschland ist es anders. Und wenn wir das hören können und wir haben keine Reaktion wie Nehemia, dann vielleicht haben wir echt ein Problem. Wenn wir das hören, sollen wir dann niedersitzen und weinen und tagelang so fasten und beten zum Gott des Himmels und sagen, Herr, wir brauchen dich. Herr, Deutschland braucht dich. Herr, wir brauchen dich. Was hat Nehemia getan? Er hat gefastet und gebetet. Wenn er von dieser Nachricht gehört, er hat gefastet und gebetet. Er hat das echt wahrgenommen. Der Stand seines Landes. Machst du das Gleiche mit dem Stand deines Land? Wenn du hörst, wie es ist, wenn du siehst, wie es ist, wenn du einfach so im Internet schaust, wie alles geht, vielleicht Deutschland oder dein Heimatland oder was immer, wenn du siehst, was passiert in eurer Familie, was machst du? Wenn du siehst, was passiert in deiner Ehe, was machst du? Wenn du siehst, was passiert mit deinen Kindern, was machst du? Sie sagen, oh Mann, schade. Das ist nicht gut. Oh Mann, es ist schwierige Tage. Und wir nehmen es einfach an und leben wir einfach als Leute in Not. Und dann sagen wir, Herr, wo bist du? Aber wir wenden unser Herzen nicht zu dem Herrn. Es ist einfach, Gott, wo bist du? Warum machst du das? Warum ist das so? Aber wir stehen nicht auf. Und wir machen nichts in dieser Zeit. Der Herr ruft uns, etwas anderes zu tun. Der Herr ruft uns zu einer Zeit, wo wir wache und bete. wir will schauen, was passiert in unserem Land, was passiert in unserer Stadt, was passiert in unserer Familie und dann beten dafür. Es war ein gebrochenes Maul. Und vielleicht dieses Bild. Dieses Bild sieht so ähnlich aus. Vielleicht der Stand unserer Herzen. Vielleicht der Stand unserer Ehe. Vielleicht der Stand unserer Stadt. Vielleicht das sieht ähnlich aus wie das geistliche Stand unseres Land. Gott, wir brauchen dich. Gott, wir brauchen dich. Ihr kennt diese Geschichte von Petrus, wo Jesus hat gesagt, ja, er wird dreimal ihn verleugnen. Ihr kennt, das passiert dreimal. Und dann, ihr kennt auch die Geschichte, dass es weitergeht, dass er, Jesus hat gefragt, dreimal hast du mich lieb? Und wir machen so eine Verbindung mit diese zwei Geschichte. Dreimal hat er das Jesus verleugnet und dreimal hat Jesus ihn wieder hingestellt und das gefragt, hast du mich lieb? Das ist echt cool. Aber ich habe etwas anderes für euch. Weißt du was? Da war diese Geschichte in Gethsemane und Petrus schlief dreimal ein, als er eigentlich wachen und beten sollte. Jetzt dieses Vergleichnis hat ein anderes Bedeutung für mich. Wenn ich sehe, dass der Herr sagt, komm, wache und bete, komm. Und die Junge schläft ein und Petrus dann dreimal das auch gemacht, Jesus verleugnet hat. Und dann, aber gibt's Hoffnung. Jesus hat dreimal diese Wiederherstellung gemacht. Aber schau mal hier. Markus 14, 38. Seid wachsam und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Ist wie, Jesus hat schon etwas gewissen. Und Jesus hat schon eine Antwort gegeben. Und wir sehen, dass es geht durch diese ganze Geschichte, dass dieser wachsam sein und beten ist sehr, sehr, sehr wichtig. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Im Geist, ja, wir wollen das machen. Aber im Fleisch, wir kämpfen mit diesen Sachen. Mit dem Geist, wir wollen, ja, wenn ich sage, je, komm, lass uns beten, lass uns wachsam sein. Euer Geist sagt, ja. Ihr seid schon dabei. Ihr seid schon bereit. Aber die Fleisch, unser Fleisch sagt, ja, wann habe ich genug Zeit? Wie schaffen wir das? Wie machen wir das? Wie gefällt mir das? Ist es meine Art und Weise zum Beten oder was und so weiter? Unser Fleisch sagt viele Ausreden und viele, viele verschiedene Sachen, wo es kommt zwischendrin und wir haben diese Kämpfe zwischen Geist und Fleisch. Und die Frage ist, schlafen wir oder bleiben wir wach? Dieses Bild, für mich hat diese Bedeutung von einer Gemeinde und von Christen, die schläft. Da gibt es ein bisschen Glow. Wir sehen ein bisschen Licht, aber es ist fast raus. Da gibt's kein Feuer. Was bedeutet das zu schlafen? Wir machen unser eigenes Ding. Wir achten nicht darauf, was um uns herum passiert. Wir gehören nicht dem Gebot des Herrn. Wir sind nicht die Kirche, zu der der Herr uns berufen hat. Wir sind nicht die Leute, die der Herr uns berufen hat. Wir sind nicht die Leute mit die Identität. Wir sind nicht die Botschafter Gottes. Wir sind nicht die Leute mit der Kraft Gottes. Wir sind nicht die Leute, die erfüllt mit dem Heiligen Geist sind. Wir sind einfach geschlafen. Und was die Welt, was Deutschland braucht, was Bielefeld braucht heute, was eure Familie braucht heute, was euer Ehe braucht heute, ist Leute, die wach sind. Die Leute, die passen auf und sehen, was passiert und sie beten, sie tun etwas. Sie stehen erstmal im Gebet. Es fängt an mit Gebet und dann es geht weiter. Aber erstmal im Gebet, die Leute sehen, sagen, hier bin ich Herr. Ich sehe das. Und jetzt faste ich und bete ich, Herr, Gott, allmächtig, sei gnädig mit Deutschland, sei gnädig mit Bielefeld, sei gnädig mit uns, sei gnädig mit unserer Familie, sei gnädig. Es ist der Zeit, dass die Gemeinde, dass die Kirche, dass die Gemeinde Gottes aufwacht, wacht und betet, die Stimme Gottes hört und gehorcht. Amen. Wir reden gerne mit unseren Freunden über unsere Probleme. Wir erzählen es gerne zu unserer Familie, was läuft. Wir wollen gerne mit unserem Pastor reden, um Hilfe zu bekommen. Wir wollen in Seelsorge gehen, über unsere Probleme zu reden. Aber reden wir mit Gott? Die anderen Sachen sind nicht schlecht, aber wenn wir Gott vergessen und Gott nicht zuerst haben in unserem Leben, dann haben wir ein Problem. Dann schauen wir, dann leben wir nur in das Fleisch und nicht im Geist. Wir haben keinen Gedanken, dass unser Gott so allmächtig ist und kann uns helfen in jeder Zeit, in jeder Situation. Denken wir jemals daran, mit Gott zu sprechen? Und damit, wenn ich sage, Gebet und Beten sage, ist nicht das Aussagen von etwas, das wir sagen, ohne darüber nachzudenken. Komm, wir machen das ganz schnell vor dem Essen. Ich habe das gelernt, ganz von Anfang an. Der erste deutsche Gebet, das ich gelernt habe. Vater, segne diese Speise und zu kaufen, dir zu loben, danke, preisen. Amen. Guten Appetit, lass uns essen. Aber denken wir, was es bedeutet, was wir sagen. Nee, wir sagen es einfach ohne Gedanken. Und wir haben unser eigenes normales Gebet, auch für Bedtime. Wenn ich ein Kind war, dear Lord, Jesus, thank you for this day. Help me to sleep good tonight and have good dreams. Amen. Bam, 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 jetzt. Fertig, ich habe gebetet. Das ist nicht das Gebet, das die Gemeinde braucht. Das ist nicht das Gebet, das die Welt braucht. Wir brauchen ein Gebet, das im Namen Jesus gesprochen wird. Und wenn ich sage im Namen Jesus, nicht einfach im Namen Jesus, Amen. Komm schon, Leute. Wenn wir sagen das, ohne zu denken, was der Herr Jesus möchte, dann vielleicht nehmen wir den Namen Jesus in eine falsche Art und Weise und behandeln das falsch. Wenn wir beten in den Namen Jesus, sollen wir ein Botschafter Gottes und wir repräsentieren Jesus und wir stehen in das Thronsaal Gottes und sagen, Gott allmächtig, als Botschafter Jesus, ich bete und in den Namen Jesus, ich frage, für Einheit in der Gemeinde. Ich frage, dass die Leute wird Jesus kennen, dass dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich bete, dass du wird geehrt in aller die Welt. Dass jedes Land wird eine Erweckung haben. Dass jedes Herz wird Heilung bekommen. ein Gebet, in dem es nicht darum geht, was wir wollen, sondern darum, was Jesus will. Normalerweise, ich bin auch da, sagen wir Gott unsere einfach unsere Wunschliste. Hey, ich brauche ein neues Auto, schönes bitte Ferrari oder Mercedes oder BMW bitte. ich brauche ein neues Haus mit viel Geld und so. Okay. Ich meine nicht etwas Böses mit diesen Sachen, aber gehen wir tiefer auch. Gehen wir zu dem Punkt, wo wir Jesus fragt, Jesus, was willst du? Gott, was willst du? Gebet ist manchmal so definiert als Kommunikation. Hören wir. Fragen wir. Gott, was möchtest du? In Beziehung, wenn ich jemanden besuche, die erste Frage ist, oh, willst du etwas zum Trinken? Was willst du? Was möchtest du? Das ist normal in unserer Beziehung hier auf die Erde. Aber irgendwie mit unserer Beziehung mit Gott, wir fragen ihn sehr selten. Normalerweise sagen wir ihm, was wir wollen. Aber er ist König aller Könige. Und normalerweise, wenn jemand vor einen König geht, in den Thronsaal Gottes, sie gehen mit Ehrfurcht und Respekt vor dem allmächtigen Gott und sagen, König, aller König, ich bin hier, dich anzubeten. Was kann ich tun? Hier bin ich. Sende mich. Eine der größten Erweckungen in meinem Leben war in der 11. Klasse. Und es begann mit Gebet. Mit zwei Freunden haben wir jede Woche eine Stunde lang gebetet. In der laufenden Schule. Dabei ging es nicht um unser eigenes Gebetsanliegen, sondern wir traten vor dem Herrn, gaben ihm Ehre und Ruhm und fragte ihn, wovor er uns beten lassen wollte. Mein Herz begann für Jesus zu brennen. Immer mehr Menschen schlossen sich unserer Gruppe an. Und wir, entwickeln, dass wir haben uns täglich getroffen. Für eine Stunde jeden Tag. Auch wenn wir Prüfungen und die Schreibung machen mussten. Und wir haben gebetet, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und diese Geschichte geht weiter von diesem Standpunkt. War ich zu einer anderen Gebetsstunde für die 6. bis 8. Klasse eingeladen, etwas zu sagen. So, ich war dabei und da war ein Pastor auch dabei und er versucht, eine Vision zu teilen, wo die jungen Leute zusammenkommen und beten und fasten und der Herr anbeten und brennen für Gott, dass sie beten für Erweckung in diesem Land, das war in den Philippinen in dieser Zeit. Und wenn ich das gehört habe, ich sage, was ist los, warum bist du hier in dieser Runde mit nur 6 Leute? Ein Pastor teilt eine Vision von tausende Leute, aber er ist in einem Zimmer mit nur 6 Leute und ich. Und ich habe gedacht, was ist los? Und dann mein Herz hat diese Vision angenommen. Und wir haben das zusammen gemacht. Und dann haben wir dann irgendwie, ich weiß nicht, wie es passiert. Irgendwann bin ich auf die Bühne von einer Gebets, Treffen in der Stadt mit 2.000-3.000 Leute und wir beten von 18 Uhr bis 6 Uhr den nächsten Morgen. Ich war nur ein Kind. Ich war nur 17 Jahre alt und ich weiß nicht, was passiert ist, aber Gott tut etwas. Wenn wir beten, Gott tut etwas. Und alles ist angefangen. Alles begann mit damit, dass ein Freund zu mir kam, sein Herz mit mir teilte und mich einlud, mit ihm zu beten. Und deshalb, heute Morgen, ich stehe hier für euch, sein Freund. Und ich lade euch ein, mit mir zu beten. Und ich glaube, das ist verbindet irgendwie mit der prophetischen Konferenz, dass Gott fängt an, etwas zu tun. Und einfach erstmal dieses Woche, 30 Minuten. Der Geist sagt, ja, lass uns beten. Jetzt die Fleisch sagt, oh, 30 Minuten, das ist viel. Das ist ganz einfach. Einfach zu Hause, wo du bist. Du kannst mit deiner ganzen Familie das machen oder einfach selber das machen. 30 Minuten, finde ein Spotify-Playlist, stell es an, 5 Minuten Gott danken. Wir fangen an mit Dankbarkeit. Gott, danke für das, danke für meine Familie, danke für Deutschland. Einfach Danke sagen. Dann weiter geht's, anbeten und beten im Geist. Das ist eine geistliche Sprache. 10 Minuten. Ich glaube, das allein würde dich dein ganzes Leben ändern. Wenn diese ganze Gemeinde einfach für eine Woche 10 Minuten im Geist betet, wir werden eine ganz andere Gemeinde sein. 30 Minuten, 5 Minuten Gott danken, 10 Minuten im Geist beten, 10 Minuten zu hören. Gott, für was soll ich beten? Und dann bete, wenn er sagt etwas. Und dann 5 Minuten einfach Gott Ehre zu geben, ihn zu preisen. Spiel dein Lieblingsanbetungslied an und sing mit bete der Herr an. Das ist nicht so schwer. Die Zeit wird so schnell vorbeigehen, wenn du wirklich tief reingehen. Wenn du machst das wirklich von deinem Herz. Aber Leute, das ist ein Ruf. Die Mauern, wie sieht die Mauern aus hier in Deutschland? Weil das ich sage, wie sieht die geistige Welt aus hier in Deutschland? Wie geht das? Wie ist es? Wie sieht das aus hier in Bielefeld? Wie sieht das aus in deiner Familie? Wenn du sagst, nee, alles gut, dann bitte, mach das nicht. Aber wenn du siehst, nee, Deutschland braucht Jesus. Wenn du siehst, Bielefeld braucht Jesus. Wenn du kannst sagen, meine Familie, mein Ehe braucht Jesus. Mach mit. Und es geht weiter. Nur, dass ihr einplanen könnt. Ich habe mit niemandem gesprochen. Das ist Überraschung auch für Gemeinderat. Nächste Woche. Nicht nächste Woche, übernächste Woche. Ich lade euch ein. Von 29.09. bis 2.10. mit mir zu treffen für eine Stunde Gebet. Wir werden anbeten, von Gott hören und Gebet haben. Und wir werden hier in der Gemeinde treffen, jeden Tag in die Woche. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Wenn ich allein bin, bin ich allein? Ich glaube nicht. Weil ich glaube, der Geist schon spricht etwas zu viele von uns. Aber ja, das Fleisch macht das ein bisschen schwierig. Alles gut, da gibt's keine Verurteilung. Wir beten zusammen, wir würden Gott suchen, wir würden ihm einfach fragen, für was sollen wir beten? Eine Stunde. Und dann fängt die prophetische Konferenz an. Ich glaube, dass Gott bringt uns in eine neue Richtung. Ich weiß nicht, was es ist. Aber ich spüre das Ruf Gottes. Nicht nur für mich, sondern für uns alle. Und es geht nicht um unsere Gemeinde, das ist ein Teil, aber es geht um das Reich Gottes. Es geht um das, was der Herr tun möchte in dieses Land. In dieser Stadt, in unser Herzen. Ich erwarte Erweckung. Und nichts weniger als Erweckung. Aber leider ist es so, wenn Erweckung kommt, viele verpassen die Erweckung, weil sie schlafen. Leute, das ist nicht eine so komm zum Altar und lass Gott dir begegnen und dich erfüllen und so weiter. Das ist, Herr, Leute, lass uns aufwachen. Lass uns wachen und beten. Lass uns den Herr fragen, suchen. Lass uns auf die Knie gehen. Lass uns für unser Land und unsere Stadt, unsere Familie, unsere Ehe, unser Leben kämpfen, dass Gott alle Ehre geben, dass wir sein Reich sehen können und dass dein Wille geschehen wird. Und es braucht eine Entscheidung. Es ist nicht etwas Emotionales. Emotionen würden wir fühlen zwischendrin. Aber die Entscheidung ist nicht Emotionales. Es ist eine Entscheidung, treu zu sein, Gott zu suchen, auch wenn es schwierig ist. Es ist wie, wenn man versucht, in Fitnessstudio zu gehen. Wenn ich zu Fitnessstudio gehe, nur wenn ich das möchte, wenn ich fühle, ja, ich fühle mich, das ist gut, dass ich in Fitnessstudio gehe. Ich werde niemals dahin gehen. Liebe McDonald's, dann McFit, oder? Aber ich muss eine Entscheidung machen, sehen, das ist nicht gut, wenn ich so lebe, ohne Fitness. Ich muss zu meinem Fitnessstudio gehen, ich muss meinen Sport machen. Auch wenn ich müde bin, auch wenn ich schwach bin. Es ist eine Entscheidung. Ihr Lieben, macht diese Entscheidung. Lasst uns beten. Herr, wir wissen, dass du Gott bist. Und wir sehen, was läuft in unserer Stadt, in unser Land. Herr, du bist König. Du bist der Retter. Du bist allmächtiger Gott. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich in dieses Land. Jede Generation, wir brauchen dich. So Herr, sprich zu uns. Hilf uns, treu zu sein mit der Entscheidung, dass wir heute machen. Wir geben dir alle Ehre, alle Lob und alle Dank. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Es ist eine Entscheidung. Ihr dürft gerne hinsetzen. Es ist eine Entscheidung und wir feiern auch heute, dass jemand eine Entscheidung gemacht hat, der Herr zu folgen. Das ganze Leben. Wir feiern wir taufen heute. Und Marie, kannst du vorne kommen, bitte? Wir haben schon noch im November